Sprich mit mir.
Alle, die hinhören.
Ob Selbstvertrauen erarbeitet man sich ja, das kommt nicht von allein.
Yes, we can.
By the content of that character.
Der Kommunikationspodcast
Theorie und Praxis
mit Klaus Ohnesorge und Andreas Horchler.
Heute die Episode 2. Freireden und Freireden. Der Weg weg vom Skript.
Ja, Klaus, da haben wir uns ein dickes Brett vorgenommen. Ich erinnere mich an zahllose Coachings und Workshops mit Menschen, die genau das lernen wollten und machen wollten. Es gibt ein paar Kniffe, über die werden wir auch sprechen können. Aber vielleicht fangen wir einfach mal an, wie das bei uns selber ist und war und wie wir vielleicht uns wegbewegt haben von Manuskripten. Und im Übrigen, im Radio habe ich schlappe 33 Jahre lang gemacht in meinem Leben. Ist es so, es gibt ein paar begnadete Vorleser, die so vorlesen können, als wäre es freie Rede. Aber das sind halt wahnsinnig wenige. Und der einfachere und aus meiner Sicht auch bessere Weg ist, um sich auch in die Augen gucken zu können und nicht nur aufs Blatt gucken zu müssen, frei zu reden oder so frei wie möglich zu reden.
Absolut.
Wie geht das bei dir?
Das ist ein Prozess gewesen. Ich habe mich ausprobiert. Und das ist auch die beste Botschaft und der beste Tipp, den ich allen Menschen geben kann, die vor anderen sprechen. Probiert euch aus. Womit fühlt ihr euch wohl? Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mit Karteikarten angefangen. Ja, und ich habe am Anfang so diesen Kardinalfehler gemacht. Ich habe die viel zu voll geschrieben. Und dann habe ich so eine komische
Schrift. Genau, da stand dann am Ende ein Text drauf.
Und genau, so ungefähr. Ja. Und da mein Vater Mediziner ist, Achtung Alibi, ist meine Handschrift auch bescheiden.
Ja. Okay.
Und ich konnte es dann zum Teil gar nicht lesen. Und wenn du ja diesen Moment hast, wo du gerade den Begriff suchst, das Schlagwort, und hast das Ding vollgeschrieben, findest du es nicht und hast maximal Stress und dann bist du genau im Gegenteil gelandet von dem, was du wolltest, nämlich frei zu sprechen und bei deinen Zuhörern und Teilnehmern zu sein. Ich habe das probiert, habe das dann minimiert mit den Schlagwörtern, wie man das so macht. Aber ich habe ganz schnell gemerkt, dass mir das dann nicht mehr gut tut, weil ich habe gern die Hände frei. Ja, ich bin da sehr stark in meiner Gestik unterwegs und ich mag das nicht, wenn meine Hand irgendwie da halb aus dem Spiel ist durch Karteikarten. Deshalb habe ich die irgendwann weggelegt. Und da ich sehr viel von Jörg Löhr gelernt habe, habe ich auch gerne ein Skript. Aber ganz ehrlich, das Skript ist nur noch dafür da, um vielleicht doch einmal kurz sporadisch drauf zu gucken, weil am Ende ist es der Inhalt und der muss sitzen.
Genau, und da kann das Skript natürlich auch helfen, das ist vollkommen klar. Ich ergänze mal mit meiner Episode.
Gerne.
Ich habe relativ früh in meiner Radiokarriere einen Moderatoren-Workshop gemacht und der Trainer hat Stichwortzettel eingeführt, auf denen, also man hat einen Text geschrieben mit dem Inhalt, den man gerne präsentieren wollte, und hat aus diesem Text einen Stichwortzettel extrahiert. Auf dem standen letztendlich nur Substantive drauf mit Relationspfeilen. Peu à peu stellte sich ein Mensch, mit diesen Substantiven, die reichen mir ja.
Genau.
Und ich kann ja mit diesen Relationspfeilen links, rechts, in der Mitte, unten, oben anfangen und ganz woanders enden, als das Skript ursprünglich gemeint war, was gerade in einer Gesprächssituation natürlich wahnsinnig hilfreich ist. Das war Übung 1.
Ja.
Übung Nummer 2 war, die heißt 1,30. Im Radio macht man 1,30er Berichte, eine Minute, 30 Sekunden. Und die Frage war, Mensch, kannst du eigentlich zum Beispiel bei einer Panne, wenn der Rechner ausfällt, wenn ein Audio nicht zugefahren werden kann oder so und eine Sendelücke entsteht. Kannst du die 1,30 überleben eigentlich? Ja, kannst du. Und ich habe diese Übung habe ich mit Dutzenden von Menschen gemacht und alle haben. Ich habe kein einziges Mal erlebt, dass es jemand nicht konnte. Folgendermaßen, man hat Karteikarten. Auf diesen Karteikarten stehen verdeckt drei Begriffe. Und diese drei Begriffe sollen eingeflochten werden in diese vollkommen freie assoziative Rede. Bei Sekunde 0 wird Zettel Nummer 1 aufgedeckt und du musst 30 Sekunden reden und irgendwo diesen Begriff einflechten.
Ja.
Nach 30 Sekunden wird die zweite aufgedeckt, in den zweiten 30 Sekunden wird der zweite Begriff eingeführt und dann der dritte. Und die 1,30 gehen wie im Fluge vorbei und als wäre kein Mikrofon, keine Kamera da. Ich kann mit dir hier sitzen, mit oder ohne Mikrofon spielt überhaupt keine Rolle und wir können miteinander sprechen, ohne zu machen und lange überlegen zu müssen, was wir sagen wollen oder können. Und das ist so eine Freischwimmerübung, die ungemein hilft in dem Sinne, dass selbst wenn ich gar nichts habe, wenn ich nichts, null Manuskript habe, wenn ich auch meine Idee mal gerade verloren habe, dass ich trotzdem es schaffen kann, zu sprechen.
Ja.
Und möglicherweise sogar besonders authentisch spreche in dem Moment.
Ja, tolle Übung, muss ich wirklich sagen. Ganz tolle Übung, die ich in der Form noch nicht kannte.
Kannst du ja einbauen.
Die kann ich, ist schon gespeichert.
Schon gespeichert.
Überragende Übung, finde ich toll. Ich habe eine andere Übung, die ich sehr mag, um das auch zu schulen und diese Flexibilität und Schnelligkeit zu schulen. Das ist das sogenannte Sprechdenken. Dass ich einfach sage, ich gebe euch einen Begriff und ihr redet eine Minute darüber.
Ja.
Und dann werde ich natürlich Begriffe am Anfang ein bisschen rantasten, das ist okay. Und dann kommt ein Begriff und dann siehst du schon bei der Hälfte der Teilnehmer, was soll ich denn jetzt sagen? Und dann sage ich, das ist mir völlig egal, sprecht einfach. Und dann wirst du kreativ und dann fängst du an. Aber du musst dich trauen und du musst diese gewisse Lockerheit haben und natürlich auch das Vertrauen in deine Worte. Mhm. Und darum geht's ja. Mhm. Und dann kannst du einfach reden.
Wollen wir mal ausprobieren ganz schnell.
Ja.
Wärmepumpe statt Gasheizung.
Ja, die Wärmepumpe ist natürlich politisch sehr angesagt. Jetzt kommen die Heizungsbauer und sagen, wir müssen sie ganz anders beraten, weil ihr Haus ist gar nicht dazu geeignet, eine Wärmepumpe zu haben. Und die kostet ja auch so viel. Wollen sie nicht doch eine Ölheizung oder eine Gasheizung nochmal? Jetzt können sie noch. Dann sage ich, ja, aber was ist mit meinem grünen Daumen? Ja, das verstehen wir, aber wollen Sie 30 Jahre noch mal Ruhe haben? Und schon geht die Entscheidung in die eine Richtung. Dann kommt das Gewissen, ja, aber sollen wir nicht auch? Und was ist mit Photovoltaik und was machen wir? Und schon bist du in einer Diskussion und einer Auseinandersetzung, um nicht zu sagen, in einem inneren Konflikt und weiß gar nicht, wo du noch anfangen und wo du aufhören sollst.
Die Minute ist dicke rum, Klaus.
Fast.
Ja, ja. Fast. Perfekt. Ja.
Vielen Dank.
Der Mann hat geübt.
Ich habe geübt. Ich habe geübt. Aber ich merke, dass viele Menschen gerade am Anfang dann sich völlig überfordert fühlen und dann sagen, oh Gott, was soll ich sagen? Mhm. Und das ist ja genau der Punkt.
Genau.
Sprich doch einfach. Ja. Und lass deine Fantasie einfach, lass der freien Lauf und dann passiert was. Weil, wie du sagst, wir sitzen hier und sprechen einfach.
Genau.
Und man darf das nicht überhöhen. Man muss einfach wieder zurückkommen und sagen, die Verbindung zwischen Menschen ist die Kommunikation. Leute, holt die wieder raus. Da ist ein bisschen was schiefgelaufen in letzter Zeit. Wir sind da ein bisschen verstummt. Und es ist so wichtig, das wieder rauszuholen. Und das ist genau das, dass wir es wieder trainieren. Der erste Schritt wäre, dass wir uns die Zeit nehmen, mit jemandem in Ruhe zu sprechen. Das Handy weglegen, einfach da sitzen und sprechen und uns ganz auf den anderen einlassen. Und schon wird was passieren.
Genau.
Und das wird auch dem Kopf gut tun.
Mir geht es ganz oft so, dass ich, wenn ich mit Klienten arbeite, den Spruch an irgendeiner Stelle sage, ja Menschenskind, Sie kann man nachts um 3 wecken und sagen, erzähl mal 5 Minuten über dein Thema. Sie sind da so tief drin, dass Sie das natürlich können. Mhm. Wozu brauchen Sie in Gottes Namen ein Manuskript? Also selbst wenn wir auf dieser sehr professionellen, fachlichen Ebene sind oder da erst recht sogar, dieser Irrglaube, wir müssen alles, was wir sagen, auf einem Zettel Papier stehen haben. Das ist ein solcher. Das ist einfach nicht zutreffend. Das sind Menschen, die sich über Jahre, manchmal Jahrzehnte um ein Thema kümmern und natürlich sprechfähig sind. Und ihnen das zu vermitteln, Mensch, ihr könnt das alles, das ist, glaube ich, psychologisch die große Hürde, oder?
Da bin ich ganz bei dir. Das ist genau der Punkt. Und ich frage mich, wo da diese Sollbruchstelle ist, ne? Wo die Leute sagen, ich kann das nicht. Aber der Schlüssel ist für mich definitiv der Inhalt. Also ich muss mein Thema kennen oder ich sollte es haben. Und du kennst doch so viele Anbieter, die sagen, komm zu uns, wir machen dich zum Speaker. Und dann sage ich, Entschuldigung, so geht das Spiel nicht. So geht das Spiel nicht. Und die Reihenfolge ist doch eine ganz andere.
Ja.
Du lernst was, dann kannst du was, dann erwirbst du mehr und mehr Expertise. Und wenn du dann willst, findet dich eine Bühne. Und dann hast du auch was zu sagen. Das ist altersunabhängig, bitte. Es gibt viele junge Leute und es gibt viele Alte, die haben was zu sagen. Und Mittelalte sowieso. Also von daher geht es für mich immer um das Thema und den Inhalt. Und du kannst dich nicht irgendwo hinstellen und sagen, so, ich erkläre euch jetzt mal, wie das Leben ist und weiß gar nicht, was dein Thema ist. Das kann es nicht sein. Und deshalb ist der Inhalt, den man sich über Jahre, weil es ein Thema ist, was einen einfach beschäftigt oder für das man brennt, wenn man sich das erarbeitet hat, dann ist man natürlich, wie du sagst, sprechfähig. Aber da gibt es irgendeine Hürde, wahrscheinlich im Unterbewusstsein, diese Redeangst. Oh Gott, was kann passieren? Also diese Lampenfieber hatten wir in der letzten Folge. Was kann alles passieren? Oder ein Glaubenssatz, der ja brutal ist, wenn ich mich hier blamiere, was sagen die Leute?
Genau, lass sie doch sagen.
Eben, ist mir völlig egal.
Genau.
Ist mir völlig egal. Und selbst wenn ich einen Hänger habe, werde ich es überleben.
Ja.
Und da gibt es ja auch Techniken, können wir ein andermal drüber sprechen. Aber dass die Menschen einfach verstehen, dass sie ihr Thema haben. Deshalb sage ich immer, Leute, ihr müsst in eurem Thema zu Hause sein. Mhm. Und deshalb ist Vorbereitung für mich absolut alternativlos.
Ja.
Ich mag, natürlich schult es mit solchen Übungen, die wir gerade gesagt haben, damit du schnell bist. Aber wenn du wirklich nach vorne gehst, dann heißt es, dass du in deinem Thema bist, zu Hause bist.
Ich sage immer ganz gerne bei Coachings oder auch, wenn ich mit Studierenden arbeite, finde dein Home Alone. Ich finde das immer, es gibt den Begriff Erzählsatz und es gibt Home Alone. Ich finde dieses, hängt vielleicht damit ein bisschen zusammen, dass ich ein paar Jahre in Amerika gelebt habe, aber Situation, du musst ein Filmskript pitchen in Hollywood, der Studiobetreiber hat A, keine Lust und B, maximal 30 Sekunden Zeit.
Genau.
Wie schaffe ich es, einen 90-Minuten-Film in 30 Sekunden zu erzählen und zu pitchen? Und die Extremvariante davon ist Home Alone, in Deutsch heißt der Film Kevin allein zu Hause, wir kennen ihn alle, Home Alone. Da stecken 90 Minuten Film drin, weil das ist genau das, was in diesem Film passiert. Ne? Und ich versuche immer mit den Leuten zu erarbeiten, ja Mensch, du hast eine wahnsinnig, wir hatten gerade Heizungsbauer, ja, also Energietechnik, Energieberatung. Sagen wir mal, wir haben Kunden aus der Energieberatung vor uns. Wie brichst du das so runter, dass wenn du nachts um zwei geweckt wirst, dass du in einem Satz, in einem Erzählsatz oder wo findest du dein Home Alone? Da gucken die erstmal wie Bahnhof, ganz oft, und sagen, das geht gar nicht, ich habe hier 25 Excel-Tabellen. Und dann sage ich immer, doch, das geht. Brich es runter und dann fühlst du dich sicher, dann bist du selber dort zu Hause an diesem Ort und kannst immer wieder auf diesen einen Inhalt zurückfallen, kannst eine Redundanz erzeugen, kannst das wieder und wieder betonen und das funktioniert.
Ja.
Dann gucken sie nochmal wie Bahnhof, dann üben sie das und dann funktioniert's.
Ja, das ist eine tolle Übung, weil man wird ja wirklich angeleitet, es nochmal klarer für sich zu fassen, um was geht's mir. Also dieses Verdichten sage ich ganz gerne.
Mhm.
Gut, jetzt mit dem Home Alone, tolles Bild, aber dieser Elevator-Pitch ist ja das andere. Ja?
Genau,
du bist mit diesem Entscheider in dem Aufzug und du hast 30 Sekunden und du musst ihm erklären, warum genau du oder dein Produkt, deine Dienstleistung, das ist, was er braucht. Und wenn du Leute hast, die echt tolle Produkte haben und auch tolle Dienstleistungen, und du fragst sie, warum kaufe ich bei dir? Und wir kennen das alle und ich habe das auch eine Zeit lang echt schlecht gemacht. Dann fängst du an und fängst mit Verlaub an zu labern und noch eine Schleife. Und dann ist der andere schon längst ausgestiegen. Du bist allein schon in deinem Elevator. Ja, da ist schon keiner mehr drin. Und du denkst, huch, wo ist er hin? Ja,
ausgestiegen,
ja,
zweite Etage.
Schon längst raus und ich war immer noch. Und es geht darum, Klarheit zu schaffen, also zu verdichten. Und der erste Schritt ist ja, dass du dir klar machst, wofür stehe ich und was habe ich für Nutzen zu bieten. Und wenn ich mir das mal klar mache, bin ich viel effektiver und kann natürlich so eine Übung bestehen, kann aber kommunikativ natürlich ganz anders unterwegs sein.
Ja.
Aber erstmal fange ich bei mir an und meiner Botschaft. Warum mache ich das und was kann ich bieten? Also das Verdichten ist es.
Ja, Verdichten, auch ein tolles Wort für das, was man dann wirklich im Extremfall dann zu diesem Home Alone machen kann. Ich würde ganz gerne mal für eine Minute oder so relativ ernst werden und versuchen, das anzubinden, diese Schwierigkeit. Wie kriege ich meine Excel-Tabelle, wie kriege ich meinen Text in eine Rede, anzudocken an eine historische Entwicklung in Deutschland? Weil auffällig für mich ist es, dass wir Deutschen damit mehr Probleme haben als die Italiener, als die Amerikaner, darüber kann ich am ehesten was sagen, weil ich da eben einige Jahre gelebt habe. Mir drängt sich der Verdacht auf, das hat etwas mit unserer Geschichte, das hat etwas mit der Scham nach dem Dritten Reich zu tun, den Generationen, die danach aufgewachsen sind, wo viel geschwiegen wurde, wo viel Vorsicht an der Tagesordnung war, wo man sich ungern verortet hat, Mensch, wir gehören in dieses und zu diesem Land. Das hat natürlich ganz viele Implikationen. Das hat viel mit Politik zu tun. Das hat viel mit gesellschaftlicher Entwicklung zu tun. Und dann hat man solche Erfahrungen wie Sommermärchen 2006, Fußball-WM im eigenen Land, wo plötzlich dann wieder Fahnen an den Häusern hängen und so weiter. Und das in meiner Wahrnehmung zumindest mal in einer angenehmen Unschuldigkeit. Mhm. So habe ich das damals wahrgenommen.
Ja.
Und dennoch sind wir immer noch in so einer Situation, wo wir ingenieursmäßig genau sein müssen in allem, was wir sprechen. Jetzt sind wir wieder zurück bei der Kommunikation. Ja, klar. Leiden wir tatsächlich immer noch an den Spätfolgen dieser Entwicklungen? Und ich will gar nicht sagen zu Recht oder zu Unrecht, sondern einfach mal als Bestandsaufnahme. Mhm.
Eine Bestandsaufnahme ist da sicherlich wichtig. Ich glaube, das ist facettenreich, aber das ist ein Punkt, weil da geht es ja um eine Konditionierung. Auch der nachfolgenden Generation, das ist eine Konditionierung. Und dann heißt es, nee, mach mal ein bisschen bedächtiger und auf jeden Fall sicher, damit du auch kein vorschnelles Wort sprichst. Lieber sicher, also Excel-Tabelle oder alles ausformuliert, damit nicht was Unvorhergesehenes passiert, weil das Risiko ist dann groß, dass irgendwas gesagt wird. Das kommt dazu, dann aber auch das Image der Deutschen, wie ich finde, also verlässlich und genau. Und das spricht ja nicht für absolute Begeisterung in der Sprache, in der Rede, wo du vielleicht auch mal emotional bist. Und das spiegelt sich zum Teil bitte auch in der Schule wieder.
Ja,
also
geht das ja los.
Da geht das ja los. Und ich bin jetzt nicht der da so eine Pauschalkritik an den Lehrern loslässt.
Nein.
Ich habe ganz viele Lehrer in meiner Familie. Das wäre ja fatal. Nein, aber ich rede sehr gerne mit diesen darüber. Aber da geht es eben ganz oft auch um den Inhalt immer. Mhm. Und dann ist es so ein Raster. Nochmal, es gibt viele Ausnahmen mittlerweile, aber im Großen. Und wenn ich frage bei Veranstaltungen, wer von euch hatte Rhetorik in der Schule? Das kannst du an einer Hand abzählen, klar, wenn überhaupt. Hm. Und das frage ich mich. Du weißt es besser als ich. In Amerika gibt es, glaube ich, soweit ich informiert bin, das Fach Leadership. Die stehen jede Woche vor einer natürlich Klasse, vor einer Gruppe und reden. Und dann heißt es ganz oft so pauschal, ja, die Amis, die sind oberflächlich und hauen da einfach auf den Putz. Ja, aber die stehen da und machen. Hm. Und dann red mal mit Unternehmen, die sagen, hier, wir sind ein Top-Unternehmen in Deutschland, dann kommt eine Delegation aus Amerika und dann trifft so das Mittelmanagement aufeinander. Boom, bam. Und dann hast du einen Kulturschock, weil die Amis haben die anderen weggeredet,
ja,
und der deutsche Unternehmer sagt, was ist mit meinen Leuten los? Mhm. Aber die haben das nicht wirklich getankt, das Thema.
Ja, ja.
Und diese Konditionierung ist das eine. Und das ist eine Haltung dann und dann dieses fatale Sicherheitsdenken. Komm, ich habe alles aufgeschrieben und dann muss ich das auch so runterbeten. Mhm. Das ist dann selten lebendig, schon gar nicht emotional und auch nicht mitreißend oder sonst was. Mhm. Es geht nicht darum, eine Show abzuziehen. Es geht darum, die Leute zu erreichen. Ja. Und da ist was dran, was du sagst. Also sind ja viele
diese
Facetten.
Erbschaft, ne?
Das ist schon so eine Erbschaft, die wir im Rucksack mit drin haben. Und dann eine Konditionierung, die offensichtlich häufig nicht hinterfragt wird und die einfach mitgenommen wird.
Es gibt ja in der Psychologie sogar die These, dass man die Päckchen abarbeitet, die 2 bis 3 Generationen her sind. Mit anderen Worten, wir würden Krieg, Verlust, Vaterlosigkeit, Flucht des Ersten Weltkrieges jetzt bewältigen und dann irgendwann mal des Zweiten. Aber ich frage mich dann auf der anderen Seite auch, ich meine, ich glaube wirklich, ich kann da für uns beide sprechen, dass ich mich hier hinsetzen kann und sagen kann, unser gemeinsamer Großvater hat sich nicht 100% sauber und klar vom Nationalsozialismus distanziert in seiner Lebzeit. Ich glaube, 1979, 80, 81 ist er gestorben. Mhm. Und das hat er in seiner Lebzeit nicht gemacht. Und das kann ich frei hier sagen. Und ich finde es noch mehr als das. Ich finde es ganz wichtig, dass klar zu adressieren, dass auch in der eigenen Familie so etwas stattgefunden hat und es so etwas gegeben hat, weil sonst kann ich mich ja weder kommunikativ noch sonst wie weiterentwickeln.
Kann ich überhaupt nicht dann. Und mir ist es wichtig, und das ist auch eine Botschaft, die ich an meine Kinder immer weitergebe, wir müssen darüber sprechen.
Ja.
Wir müssen permanent darüber sprechen. Und ich bin auch froh, dass das bei allen 3 Mädels in der Schule immer Thema war und dann Interesse auch dann geweckt wurde, so dass es dann auch zwischen uns Thema war, dass wir uns viel damit beschäftigt haben, entsprechende Filme uns angesehen haben und dass das einfach immer wieder diskutiert wird, was da los war. Aber bitte ohne ein Gefühl, dass man das zu verantworten hat.
Mhm.
Ein Bewusstsein, was passiert ist, immer. Das schadet gar nicht, ganz im Gegenteil, es ist notwendig. Aber ohne eine Verantwortung dafür noch zu haben, das ist das Fatale. Und anscheinend haben das viele noch drin. Ich will das nicht pauschal sagen, aber bei einigen wird das so drin sein. Und dann waren einige vielleicht auch eher so ein bisschen gebückt unterwegs. Ich meine, die Aufarbeitung hat auch zu lange gedauert. Da waren viele Leute in Positionen, wo sie gar nicht mehr hingehört hätten. Das wissen wir auch. Ja, das ist auch juristisch lange, lange aufgearbeitet worden, aber wahrscheinlich nicht genügend. Das muss man auch ehrlich sagen. Aber das sind natürlich große Themen. Ich denke, wir gehen da auch sensibel genug dran. Es ist nicht ein Grund. Aber das ist eine Prägung, die in dem Land irgendwie um sich greift. Und wir dürfen uns da mal freischwimmen. Und wenn du 2006 ansprichst, ich weiß noch ganz genau, wie das losging mit diesen fahrenden Autos.
Ja.
Und ich weiß noch, wie ich so dachte, ist das jetzt so okay? Und dann habe ich selber gelacht, dass ich den Gedanken hatte. Und natürlich hatte ich die Fahne auch am Auto, weil es eine geile Zeit war. Und ich habe es bis heute genossen oder genieße es bis heute, wenn ich die Bilder wieder sehe, was für ein schönes Gefühl das war. Ein Wir-Gefühl, im positivsten Sinne.
Absolut. Und nochmal unschuldig irgendwo. Ne?
Also unschuldig hat, begeistert.
Das hat mit all dem Ballast aus meiner Sicht einfach Freude.
Ja, und das hat richtig Spaß gemacht. Ja. Und es war auch sehr kommunikativ plötzlich.
Total.
Du hast mit Leuten gesprochen, da hättest du früher gar nicht die angeguckt auf einmal, aber ja, heute spielen wir gegen Argentinien, ja, und dann vor dem Halbfinale, Mensch, Elfmeterschießen gegen Argentinien, der Hammer, ja, Lehmann mit dem Zettel im Stutzen, was ist denn los? Und jetzt, da gab es ja nur noch das Thema, aber du hast gesprochen einfach und du hast nicht überlegt, wie guckt denn der, kann ich mit dem überhaupt reden, warum spricht mich jemand an? Auf einmal ging das, eine Unbeschwertheit, das ist Kommunikation.
Und seitdem sind wir eigentlich schon wieder ein paar Schritte zurückgegangen irgendwie, ne? Also muss man ganz klar sagen, traurig eigentlich, sehr schade.
Ja.
Und das ist so, ist mir gerade eingefallen, ich hatte kürzlich mal den Auftrag für eine Zeitschrift, einen Beitrag zu schreiben über Hello, how are you? Mhm. Also diese amerikanischen Begrüßungsformeln wildfremder Menschen auf der Straße, die sich einfach begrüßen. Ne? Ja. Und die Intention des Beitrags war, Mensch, ist das eigentlich was Gutes oder ist das so dünn drüber die oberflächlichen Amis, weil du es auch vorhin gesagt hast? Ne? Und ich habe dann in diesem Artikel geschrieben, ja, klar ist das oberflächlich und ist das eine Formel, aber es mag sein, dass in einem von 100 Fällen ein Gespräch daraus wird, eine Kommunikation daraus wird. In Deutschland gucke ich zur anderen Seite oder auf den Boden, wenn ich jemandem begegne auf der Straße und gucke weg. Und da kann ich 1000 Leuten begegnen und es gibt kein Gespräch. Also du ahnst, ich habe mich in favor für die amerikanische Variante ausgesprochen.
Wunderbar, wunderbar. Ich habe da immer diese Aha-Erlebnisse beim Laufen. Ja? Wenn ich laufen gehe und da kommt dir ein Läufer entgegen. Da gibt es eben diese Kategorien. Es gibt andere, die grüßen, weil man ist ja irgendwie verbunden, weil man läuft. Ja? Man nimmt es auf sich, die Kilometer zu fressen. Ja, und dann grüßt man sich. Und die anderen, die dich nicht angucken. Und du denkst, warum? Ja, dann überlegst du ja schon, wie siehst du eigentlich aus, dass der wegguckt, ja, ist denn irgendwas passiert? Und was passiert? Du begrüßt dich, das heißt, du nimmst den anderen wahr und gibst ihm eine kleine, nennen wir es Respektbekundung. Und im besten Fall lächelt man sich noch an. Also ein schlechtes Gefühl hat man dann nicht. Wenn einer so komisch verklemmt wegguckt, denkt man, irgendwas stimmt hier nicht. Und das ist doch genau das. Natürlich gibt es auch eine andere Ebene für mich. Wenn so einer auf mich zukommt, so nach dem Motto, hey, hallo, wie geht's denn dir? Guckt mich an und ich will gerade ansetzen mit der Antwort. Und dann ist er weg, geht er weiter. Da bin ich ein bisschen empfindlicher. Das ist jetzt nicht ganz das Ami-Beispiel, das ist nochmal eine andere Sache. Aber da, den Punkt. Und da habe ich eine tolle Technik entwickelt mittlerweile. Wenn mir das passiert, halte ich den fest. Also ich greife nach dem Arm und sage, Entschuldigung, du hast gefragt.
Ist aber auch nicht ganz PC. Ne?
Nee, also, aber es ist ein schönes Training, weil entweder hält das aus oder er fragt mich nie wieder, aber dann ist es auch gut. Ja,
ja, okay.
Dann halte ich den fest und sage, du hast gefragt, wie es mir geht. Dann gucken die dich an, als hättest du was Falsches genommen. Und dann sag ich, hast du Zeit? Also pass auf, beruflich läuft gerade das. Also es ist so eine kleine pädagogische Übung, in Anführungszeichen. Aber das Signal war, ich will wirklich was wissen. Das war nicht diese Begrüßung, die ich so wahrnehme, sondern dann ist doch das Interesse oder die Zeit nicht da und geht weiter. Und dann sage ich, dann mache ich jetzt eine Trainingssituation da draus. Mal gucken, was passiert.
Genau.
Das macht mir dann wieder Spaß, ja. Aber sich offen, freundlich, sogar ja höflich zu begegnen. Hey, das macht es schöner, oder? Also dieses Weggucken ist ja eine Katastrophe.
Und der Norddeutsche würde sagen, koscher nix, ne?
Genau.
Gewissermaßen, ja.
Gar nichts.
Ja. Sprich mit mir, der Kommunikationspodcast. Wir wollen sprechen und weitersprechen über die freie Rede. Und wir haben eine Rubrik dazu. Sprich mit mir. Was uns aufgefallen ist. So, Klaus, da hören wir mal rein. Dieses Mal nicht Sport wie beim letzten Mal, sondern Politik.
Frau Homburg, an Ihnen schätze ich am meisten, dass dieses Pult, wenn Sie vor mir gesprochen hat, danach hochgefahren werden muss. Das ist so selten der Fall. Ich habe ja gehört, dass der EU-Gipfel...
Herr Wiesi, wenn wir Ihnen damit eine besondere Freude machen können, ja, würde ich mich aber darum bemühen, dass wir das bei Ihnen prinzipiell vor Beginn einer Rede so einführen.
Aber Sie ziehen mir das bitte nicht von der Redezeit ab. Ja. Sie verhandeln also.
Herr Kollege, darf ich einen kleinen Augenblick unterbrechen? Darf ich die Kolleginnen und Kollegen, die entweder noch nicht genau wissen, ob sie dem weiteren Verlauf der Debatte folgen können oder wollen, oder jedenfalls nicht von wo aus, Kollegen Flossbach und Dautzenberg vor zum Beispiel. Hallo.
Also, Herr Präsident, die Uhr läuft die ganze Zeit weiter.
Ja. Sie wissen doch, dass ich Ihnen gegenüber immer eine besondere Großzügigkeit aufbringe, die am Ende Ihrer Redezeit auch regelmäßig gebraucht wird. Und da gehen Sie mal davon aus, dass das auch diesmal wieder zugestanden wird.
Okay, wir haben uns auf eine Minute verständigt. Das ist in Ordnung.
Ich glaube, das reicht schon. Das reicht, sensationell. Norbert Lammert und Gregor Gysi. Ja, Bundestagslegenden. Man hat ja lange Zeit gesagt, so nachdem Brandt und Wehner und Strauß weg waren, aus dem Bundestag wird nie mehr irgendwas Witziges und Spannendes und freie Rede passieren. Hast du gedacht?
Das hat man gedacht. Aber die beiden haben offensichtlich eine ganz besondere Beziehung zueinander.
Ja, hört man sofort.
Sofort, parteimäßig völlig unterschiedlich verortet, aber da gibt es eine Sympathie, aber offensichtlich auch für Kommunikation, aber auch für Schlagfertigkeit. Das ist einfach eine spontane Situation. Aber da steckt ganz viel drin.
Ja.
Da steckt ganz viel drin, wie ich finde. Weil Gysi fängt erstmal an und macht sich über sich selbst lustig.
Wie klein bin ich da eigentlich?
Ja, ich bin so ein Kleiner. Hm. Aber jetzt war vor mir eine Rednerin, die ist von der Körpergröße offensichtlich noch kleiner. Und das Pult muss hochgefahren werden. Eine epochale Erfahrung für ihn, ja. Aber er schweigt es nicht weg, sondern er
total
macht
charmant.
Er macht es zum Thema. Ja. Und Lammert kann nicht anders, ja, als Bundestagspräsident, um zu sagen, also wenn Ihnen das gut tut, dann machen wir das jetzt jedes Mal. Ja, aber er direkt, es darf auch nicht von meiner Redezeit abgehen. Also herrlich, ja. Und das ist eine Leichtigkeit.
Ja.
Ja, das ist jetzt nicht eine komplette freie Rede, aber das ist eine Leichtigkeit, mit Sprache umzugehen und zu reagieren auf jemand anderen und das wieder abzuholen. Aber ganz vorne steht, dass über sich selbst lachen können. Wie toll.
Ja, sag mal, aus deiner Sicht, was steckt da alles in der Toolbox drin, von den beiden dahin zu kommen? Natürlich steckt da drin eine jahrzehntelange politische Karriere, das ist ja vollkommen klar. Und das berührt auch den Punkt, den du vorhin genannt hast und wo ich auch 100% übereinstimme in der Kurzform. Wenn du nichts weißt, hast du auch nichts zu sagen. Also mit anderen Worten, die Expertise muss schon da sein und die Erfahrung und die Routine muss natürlich auch da sein. Aber jenseits dessen, was ist da formalistisch betrachtet auch im Werkzeugkoffer drin?
Da siehst du vor allen Dingen die Flexibilität, sofort zu reagieren. Aber auch, und das ist jetzt bei Gysi direkt so, er knüpft an die Vorrednerin. Jetzt nicht inhaltlich, aber er knüpft an. Ist ja ein Stilmittel. Wie gehst du rein? Ja, und er knüpft an eine Geschichte, die gerade vorher war. War jetzt das Rednerpult. Und schon ist er da und hat, was hat er? Er hat Sympathie wegen eines lustigen Spruchs. Und selbst Leute, die ihn jetzt politisch vielleicht nicht mögen, sagen, ja, aber das war jetzt irgendwie lustig, vielleicht geistreich, aber lustig. Damit hast du gleich mehr Aufmerksamkeit. Und der eine andere ist dir doch etwas positiver gewogen, selbst in diesem Bundestag, wo es dann doch mal hoch hergeht. Ja. Das ist eine schöne Sache, wie ich finde.
Absolut. Und Gysi gehört sicher zu den ganz, ganz wenigen Politikern seiner Partei, die Sympathien erweckt haben, jenseits der eigenen Parteigrenzen.
Ganz, ganz sicher.
Und genau über solche Sachen. Ne?
Solche Sachen. Solche Sachen. Und Norbert Lammert, der dieses Amt von diesem Bundestagspräsidenten toll verkörpert hat, wie ich finde.
Und auch anders gestaltet hat als seine Vorgänger.
Ja, der steigt drauf ein, weil er das aber auch nicht zu ernst nimmt. Wir waren eben bei der, immer so ernst und so ein bisschen verklemmt. Nee, er nimmt das auf und was macht er? Er nimmt diese humoristische Bemerkung von Gysi auf, um ihn aber quasi noch ein bisschen wertzuschätzen. Du, wenn ihn das gut tut, machen wir das jetzt immer, ja.
Großartig.
Das ist doch großartig, ja, dieses Miteinander. Ja.
Ja, gar kein Inhalt, aber dann doch ganz viel Inhalt tragendes, zu sagen, Die Menschen, die hier agieren, sind Menschen. Ja. Ja. Also man hat in der einen oder anderen Talkshow oder öffentlichen Auftritten und auch Nachrichtensendungen das Gefühl manchmal, Mensch, da sind Politikapparate unterwegs, aber keine Menschen. Und ich glaube, das ist auch für Wählerinnen und Wähler ganz, ganz wichtig. Und deshalb ist wiederum die ungeskriptete und spontane Rede manchmal auch, die nicht inhaltsfrei sein soll und muss, sehr, sehr wichtig, um genau dahin zu kommen, an den Punkt zu kommen, das ist authentisch, da ist ein Mensch, der unterwegs ist.
Ja, also diese Natürlichkeit ist für mich überhaupt nicht verhandelbar. Und wenn du am Skript hängst und vielleicht nur vorliest, was überhaupt nicht geht, in meiner Wahrnehmung.
Und es wird tausendfach bei Veranstaltungen jeden Tag in Deutschland gemacht, immer wieder.
Es gibt ja viele Kollegen von mir, die das als betreutes Lesen
sehr schön
bezeichnen. Und das geht nicht, weil wir hatten das in der ersten Folge schon, das sind Menschen, die dir die Zeit schenken. Und dann sich da hinzustellen und das einfach vorzulesen. Ich meine, wenn es eine Literaturlesung ist, anderes Thema, ja, dann weiß ich das. Aber das, nein, nein. Und deshalb ist es so wichtig, da frei zu sein. Und wenn ich im Inhalt bin und dann bin ich frei, dann kann ich auch auf einen Kommentar eingehen, wie hier. Dann kann ich einen Zwischenruf kann ich aufnehmen, eine Frage. Ich bin einfach souveräner unterwegs und dadurch lebt das Ganze und ist nicht so statisch, um nicht zu sagen verkrampft. Es ist doch, selbst wenn du vorne stehst und vorträgst, habe ich es gerne, dass es auch interaktiv ist. Davon lebt das Ganze doch. Das fordert, aber wenn ich in meinem Thema sicher bin, was soll passieren?
Ich glaube, das ist die allerwichtigste Botschaft. Und wenn wir zur zweiten Rubrik kommen, die heißt Sprich mit mir, der Tipp. Sei authentisch, kenne den Kern dessen, was du zu sagen hast. Fühl dich sicher, weil du bist die Expertin der Experte. Ohnehin in dem, was du tust. Und schau dir an, mit wem du da kommunizierst. Du bist nicht auf einer einsamen Insel, du bist nicht Robinson Crusoe.
Das hast du gut gesagt. Natürlich ist es wichtig zu wissen, vor wem spreche ich. Also Zuhörer, Teilnehmer orientiert. Bin ich auf einer juristischen Fachveranstaltung und halte einen Fachvortrag?
Stelle ich mir grauslich vor.
Ja.
Entschuldigung.
Nein.
Ich wollte jetzt nicht den Berufsstand da diskreditieren.
Nein, das kann ich so stehen lassen. Nein, aber dann kann ich anders sprechen. Dann kann ich Fachtermini verwenden, genauso wie wenn ich ein Mediziner wäre oder was weiß ich. Klar. Dann habe ich Fachleute da vor mir sitzen und kann anders formulieren. Mhm. Wenn ich ein völlig gemischtes Publikum habe, dann sollte ich mir Gedanken darüber machen, wie ich so viel wie möglich mitnehme mit verschiedenen Ansprachen. Und dann macht das auch Sinn. Aber mir ist das mal passiert. Ich durfte einen Fachvortrag halten über ein wahnsinnig spannendes Thema. Das war das Nachweisgesetz im Arbeitsrecht. Wahnsinn, ja.
Tell me more.
Ach nee, willst du gar nicht. Also was alles in einem Arbeitsvertrag drin sein muss und soll und zusätzlich vielleicht noch belegt sein soll, wenn der Arbeitnehmer das will. Also super spannend. Ist überhaupt nicht mit Bürokratie verbunden. Und ich habe das einfach anhand von Fällen erzählt, wie ich das immer mache. Also aus der Praxis. Und das mache ich auch hoffentlich, und das ist mein Antritt, auch immer mit so einem Augenzwinkern, und das, man darf sogar lachen bei diesen Themen. Und dann war ein anderer Jurist im Raum, und als ich fertig war, habe ich mich neben ihn gesetzt, und dann sagte er, ich habe schon irgendwie die ganze Zeit auf das Fachliche gewartet, aber das war ja eher Entertainment. Und dann habe ich gesagt, das war beides, wenn Sie genau aufgepasst haben. Dann habe ich kurz das Inhaltliche zum Nachweisgesetz, und es ist toll, wenn das Thema Spaß machen kann, weil dann kann man die Leute erreichen. Und dann geht es in den Kopf. Weil wenn ich die Normen vorlese, schlafen mir alle ein und gucken auf die Uhr und fragen sich, wann gibt's Häppchen? Das ist nicht das Ding. Also der war auch so ein geschätzter Kollege, aber der war so konditioniert. Entschuldigung, das muss doch ein juristischer, mit Verlaub, trockener Vortrag sein.
Also man muss eine Veranstaltung, Informationsveranstaltung durchleiden, mit anderen Worten.
Manchmal wird das wohl so erwartet, aber was ein Schwachsinn. Mhm. Und das soll überhaupt nicht arrogant klingen. Mittlerweile überlege ich mir, wenn ich irgendwo sitze und das geht so ab auf einer Veranstaltung oder so, dann will ich das jetzt weiter hören. Und das kann inhaltlich echt toll sein. Aber wenn ich dann körperliche Schmerzen irgendwann bekomme, bitte nicht arrogant gemeint, da geht es um die Art und Weise, dann überlege ich mir, ob ich das im Selbststudium lieber mache. Und mittlerweile, ich habe ja so Pflichtfortbildungen als Anwalt, ja, ich bin auch Fachanwalt für Arbeitsrecht, also musst du eine gewisse Stundenzahl im Jahr auch absolvieren, was ich gut finde. Ich suche mir mittlerweile die Fortbildungen nach dem Referenten aus. Und dann gucke ich aufs Thema.
Spannend.
Gute Referenten haben eigentlich auch gute Themen. Aber dann weiß ich, das wird eine kurzweilige Geschichte und ich kann was mitnehmen, weil die mich erreichen und weil es nicht einfach die x-te BAG-Entscheidung ist, die zitiert wird. Bitte, mit vollem Respekt für das Wissen dieser Menschen, aber ich möchte, dass ich was mitnehme. Und das ist das. Und das, deshalb diese Persönlichkeit und wie ich dann überlege, den Zugang zu meinen Zuhörern und Teilnehmern zu bekommen, Wirkung zu erzielen, also Nutzen stiften und nicht, dass die Leute da sitzen und sagen, ich sitze mal die Zeit ab, dann Thema verfehlt.
Das ist, sind auch Dinge, die tatsächlich juristischen oder auch, mir fällt gerade ein Beispiel aus der Versicherungswirtschaft ein, wo man Menschen auch nochmal sagen sollte, finde ich, was kann ich nachlesen im Nachgang und was sollte Inhalt einer Live-Veranstaltung sein? Ich hatte einen Kunden aus der Versicherungswirtschaft, dem ich versuchte, mal klarzumachen, psychologisch ist vollkommen klar, ich kann entweder einem Text auf einer Folie folgen oder der Rede dessen, der da spricht. Was wollen Sie? Ja, dass man mir an den Lippen hängt. Dann darf auf Ihren Folien eigentlich kein Text stehen und keine komplizierten Grafiken sein. Oder haben Sie sich schon mal überlegt, komplett ohne Folien zu sprechen? Weil dann sind Sie Center Stage. Ende vom Lied war, in anderthalb Stunden Vortrag hat dieser Mensch, ich glaube, 170 eng beschriebene Folien abgefeuert und hat seinen Text vorgelesen. Auditorium, 350 Menschen, 220, 230 haben geschlafen.
Ja, das ist der Preis dann.
Das ist der Preis. Ja. Und der ist nicht heiß.
Überhaupt nicht. Und der ist viel zu hoch für die Menschen, die da auf diesen Stühlen eingeschlafen sind.
Allerdings, ja. Wenn ich das nehme, was du in der ersten Folge gesagt hast, Mensch, wir sind auch denen was schuldig. Absolut. Das finde ich, also die Bringschuld des Sprechenden mal einzuklagen. Das finde ich eine ganz gute und wichtige Idee in so einem Kontext. Manche Leute sind einfach nicht empfänglich.
Ja, aber wenn ich diese Haltung habe, und das soll gar nicht überhöht klingen, aber das hat ein bisschen auch was mit Demut zu tun, dass da andere Menschen sind. Und wenn ich das verinnerliche, wird doch schon klar, wie ich vortrage im besten Falle. Und das ist eine Riesenhilfe, wie ich rangehe, dass ich mich an die freie Rede dann auch rantraue. Und wirklich, es ist ja nicht eine Verpflichtung, frei zu sprechen. Also wie gesagt, ich habe bei meinen Vorträgen gerne ein Skript da liegen. Ich gucke dann vielleicht auch mal rein, aber dann bin ich wieder frei, weil ich weiß, über was ich spreche. Ich habe das einmal erlebt, das muss ich offen gestehen, da hatte ich nicht viel Zeit, mich vorzubereiten, hatte einen neuen Vortrag und zu meiner Schande muss ich gestehen, ich hatte nicht so trainiert, wie ich es sonst mache. Ich habe es nicht hingekriegt, aber es ist jetzt auch nur ein Alibi, da hätte ich halt weniger geschlafen und mehr trainiert. Habe ich in dem Fall nicht. Und ich sage ganz ehrlich, das hat sich nicht gut angefühlt.
Ja,
das war immer noch vom Level genug für den Kunden, aber für meinen Anspruch war es nicht in Ordnung.
Ja, habe ich auch erlebt, klar,
logisch. Und das ist schmerzhaft und das will man nicht. Und da bist du beim Punkt. Und dann musst du eben noch eine Trainingsrunde einlegen und trainieren, damit du noch besser im Inhalt bist. Und dann fühlt es sich wieder gut an.
Ja.
Und diesen Anspruch sollten wir doch haben. Und deshalb sage ich, jeder soll sich ausprobieren, ob er mit einem Skript, wo er öfter erstmal drauf guckt, zurechtkommt, ob er die Karteikarte will. Teleprompter haben wir ja auch. Ich tue mich sehr schwer mit einem Teleprompter. Fühlt sich für mich schon schwierig an, aber ich bin da auch nicht so im Training, was ein Teleprompter angeht. Weil mein Stil ist, ich habe da ein Skript liegen, ich habe da einen Notenständer und da liegt mein Skript und dann renne ich auch viel. Also ich bin viel in Action und wenn ich mal gucken will, dann gucke ich.
Bist nicht der Mann für kleine Bühnen.
Dankeschön.
Vor allem, weil man da nicht viel rennen kann.
Ja,
nicht wegen der Große und der Hybris.
Nur. Aber du kennst das auch, diese Stadthallen oder in der Schule so eine Aula, wo so ein fettes Rednerpult steht, so Eiche rustikal, wo du kaum drüber gucken kannst.
Und wo man sich an beiden Holzflügeln 45 Minuten festkrallen kann.
Genau, damit überhaupt kein Verdacht aufkommt, dass du gestikulieren möchtest.
Exakt.
Das hasse ich wie die Pest. Ja. Und ich versuche es jedes Mal zu ändern. Und dann musst du dich mit dem Personal in dieser Halle gut stellen, vielleicht mit einem Hausmeister und darfst dann höflich fragen, dürfte ich mich in die Mitte stellen?
Ja, habt ihr ein Headset? Habt ihr ein Ansteckermikro?
Im besten Fall hast du natürlich selber alles dabei. Mhm. Aber das muss man dann klären, wertschätzend. Aber am Schluss ist es dein Auftritt. Und wenn ich das irgendwie beeinflussen kann, und das kann ich, dann möchte ich auch entscheiden, wie das ist. Weil das gehört auch zur Wirkung, wenn ich, also in meiner Welt, ich habe das sehr gerne, dass ich mich viel bewege, aber die Energie muss auch irgendwie raus. Aber das darf auch jeder für sich entscheiden. Also welchen Stil hast du?
Ne? Ja, vollkommen klar, vollkommen klar. Bin ich mehr dem Schriftlichen verpflichtet oder etwas weniger? Ich finde den Hinweis, dass man nicht so ein One-Size-Fits-All anbieten kann, wo wirklich weg vom Skript hin zur komplett freien Rede oder so, das ist nicht für jeden das Richtige. Ich meine, prinzipiell könnte man schon festhalten, dass in dem Sinne, wie wir miteinander reden und kommunizieren, und wir sind jetzt im Audio-Podcast, aber bei uns liegen keine Zettel auf dem Tisch, sondern wir reden halt miteinander. Je näher wir an diesen archaischen Zustand des Sprechens, des Kommunizierens rankommen, auch wenn wir auf Bühnen stehen, desto wünschenswerter erscheint mir das.
Ja.
Oder?
Ja.
Also so als Formel mal.
Ja, das kannst du so nehmen. Und deshalb ermutige ich ganz viele Menschen in den Trainings und in den Seminaren, sich wirklich auszuprobieren, um nachher herauszufinden, womit fühlst du dich wohl. Aber immer im Abgleich auch, wie erreiche ich am meisten Menschen. Also dieser Abgleich. Aber es ist wichtig, dass du dich wohlfühlst, weil sonst kannst du nicht alles abliefern. Und das kann eben eine Entwicklung sein. Das zu testen ist toll. Aber ganz viele Teilnehmer, die ich so über die Jahre kennengelernt habe, sagen, ja, ich habe am Anfang Karteikarten gehabt, aber ich habe die weggelegt, weil dann bin ich noch besser in der Gestik. Ich zum Beispiel mag kein Handmikro. Es gibt tolle Redner, die haben immer ein Handmikro.
Ich liebe es.
Glaube ich dir sofort.
Aber ich bin auch ein Radiomensch, ist klar, ne?
Keine falsche Bescheidenheit.
Die Kapsel in einem Handmikro ist größer, rein technisch gesehen, auch die Mikrofone, die wir jetzt gerade benutzen, ist die Kapsel viel größer als bei so einem kleinen Anstecker, Lavaliermikrofon, und deshalb glaube ich an das Handmikro und kann dann halt nur noch einseitig gestikulieren. In der folgenden Episode oder einer der folgenden Episoden werden wir auch mal über Alternativen zur Raute sprechen,
gerne.
Also über die Gestik.
Auf jeden Fall.
Auf der Bühne. Ich bin halt nur einhändig unterwegs, was Gestik angeht, aber habe mich dran gewöhnt über Jahrzehnte, deshalb das geht auch.
Nein, das ist auch völlig in Ordnung, aber mir geht es immer darum, diesen Stil zu finden, und ich muss meine Hände frei haben.
Ja.
Ich muss die frei haben.
Torwart.
Ja, genau. Sonst fühle ich mich limitiert und dann würde ich ein paar Prozente verlieren.
Mhm.
Und deshalb ist es richtig, was du sagst. Finde deinen Stil. Und wir haben nicht die absolute einmalige passgenaue Lösung, sondern es ist unterschiedlich. Aber man sollte sich ausprobieren, um dann auch zu sehen, was kommt an. Und man darf immer den Abgleich machen, wenn ich mich selber sehe, vielleicht in einer Videoaufzeichnung, dass man dann guckt und sagt, was gefällt mir und was gefällt mir nicht. Und das kann am Anfang auch mal schmerzhaft sein.
Ja.
Und sagen, oh, was mache ich denn da? Das merkst du ja gar nicht, wenn du da selber agierst. Du bist ja da in deinem Film. Ne?
Ja.
Aber das ist auch eine tolle Möglichkeit,
ja,
das für sich nochmal abzugleichen. Und es gibt unglaublich erfahrene Redner, die sagen, ich habe trotzdem meinen Zettel hier im Revers stecken, ja, oder hier in der
Jacke. Zur Sicherheit.
Ich habe noch nie drauf geguckt, aber wenn.
Filmriss kann passieren, genau.
Aber wenn, habe ich ihn.
Ja.
Und es geht ja darum, dass wir uns noch mal sicherer fühlen. Warum haben wir ein Skript? Also setzen wir voraus, wir sind vorbereitet. Dann brauche ich das ja alles gar nicht. Aber ich brauche vielleicht diese Sicherheit.
Absolut.
Und das ist okay.
Absolut d'accord. Ja,
ja.
Bin dabei. Übrigens, nicht nur sich das Video vom Training angucken, sondern auch anhören. Natürlich kommt hier der Radiofuzzi wieder, ne? Ist vollkommen klar.
Und Zurecht.
Weil die meisten Menschen, die zum ersten Mal ihre eigene Stimme hören, sind natürlich konsterniert und denken, oh mein Gott, wie klinge ich denn? Ja, und gewöhnen sich peu à peu daran erst und fangen dann in der Reflexion damit an, auch mit ihrer Stimme zu spielen. Und auch darüber würde ich irgendwann mal gerne mit dir sprechen.
Sehr
über
gerne.
Dynamik, über laut und leise. Was kann ich damit machen?
So wichtig.
Vorhin gesagt, Pause und so weiter. Unglaublich viele Dinge, die wir da machen können. Also es wird ein endlos Podcast, das merke ich schon auf jeden Fall.
Aber das ist genau richtig. Es gehört ja alles dazu. Wir haben ganz viele Werkzeuge und die Kombination ist es nachher. Ja, das ist nicht nur das eine, und die Stimme ist da ganz elementar, und wie ich die einsetze, wie ich moduliere, also sehr, sehr gerne sprechen wir darüber. Ich möchte einfach nur, dass die Menschen wissen, es ist keine Wissenschaft und es gibt nicht diese eine Art und Weise. Guckt euch Redner, Speaker, wie wir sie nennen, an, oder Menschen, die auch im Unternehmen, die zu anderen sprechen, ob Führungskräfte, egal was, den Inhaber, wie machen die das? Ich werbe auch dafür, sich politische Debatten anzugucken, weil auch da siehst du Unterschiede. Und manchmal denke ich, Leute, ist das schlecht.
Ja.
Nein, ich rede nicht vom Inhalt, doch auch, nein. Aber rhetorisch, jetzt mal im Ernst, es sind Menschen, die haben den Job, Politik zu machen. Und dazu gehört für mich zu erklären, was gerade geschieht und warum man etwas wie entscheidet. Wie schlecht ist das oft? Das finde ich so schade, weil ich möchte echt verstehen, was passiert. Und ich gebe mir echt Mühe, aber unter uns, manchmal komme ich nicht mehr mit. Mag mein Fehler sein. Ich habe jetzt gezwinkert, das sieht jetzt keiner.
Ja,
aber
weißt, man hat das Zwinkern gehört.
Ja. Hat man das gehört, oh Gott. Aber diese, das sind wir doch mittendrin im Thema Kommunikation. Wie erreiche ich Menschen? Wie kann ich sie vielleicht auch beeinflussen, positiv? Wie kann ich einen Impuls setzen oder auch wirklich eine Bereitschaft und Verständnis schaffen? Und da möchte ich echt für, ich nenne es so, ich möchte dafür kämpfen, weil das ist mir zu wichtig. Kurzer Abgleich zum Anwaltsjob. Die meisten Konflikte entstehen, weil die Leute nicht miteinander reden.
Ja,
ich mache ganz viel Arbeitsrecht, ich mache ganz viel Familienrecht. Hätten die vorher mal gesprochen, als das Problem noch nicht so richtig durch die Decke ging, wäre vieles geklärt worden. Aber Das ist schmerzhaft am Anfang schon. Oh, wenn ich das jetzt sage, ist der Tag im Eimer. Ja, aber dann ist vielleicht der Rest des Lebens nicht mehr im Eimer.
Richtig.
Entschuldigung.
Ja.
Kommunikation.
Ja. Korrekt.
Ja. Also das ist ein Thema, was so wichtig ist, wichtiger denn je vielleicht.
Ja, auch mit Übersetzungstätigkeit, die in einer zunehmend komplexen Welt Übersetzung vom Komplexen ins Verständliche braucht, im politischen Bereich, im zivilgesellschaftlichen Bereich und so weiter. Endlos können wir darüber reden. Aber für jetzt, wir sind über unserem Zeitlimit schon ziemlich weit hinaus. Sprich mit mir, der Kommunikationspodcast mit Klaus Ohne Sorge und Andreas Horchler. Klaus, was machen wir, das sind wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch schuldig. Was machen wir in der nächsten Episode?
In der nächsten Episode sprechen wir über ein ganz wichtiges Thema, das ist Empathie. Du sagst dazu, das ist das Herz der Rede.
Mhm.
Und da bin ich schon sehr gespannt, wie du mir das erklärst.
Das werde ich gerne versuchen zu tun. Mal gucken, ob du damit einverstanden bist. Vielen Dank an alle fürs Zuhören, fürs Mitmachen, Klaus. Und
ich danke.
Wenn euch der Podcast gefällt, gerne abonnieren, gerne Feedback an uns schreiben. Und wenn ihr mögt, natürlich auch sehr, sehr gerne mal ein Thema anregen, über das wir hier sprechen wollen, oder auch einen Studiogast uns empfehlen für Sprich mit mir, den Kommunikationspodcast. Bis bald.
Bis bald.